Sportradio 360, die Big Show 501 und zwei Leute, die auch letzte Woche dabei waren. Der eine im World Edition Teil, der andere im Live-Teil im Stadion an der Schleißheimer Straße. Letzterer ist Paul Häuser. Servus, Paul.
Servus, Kaiser Häuser. Die Achse steht wieder.
Die Achse steht wieder. Kaiser, Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung. Servus, Sebastian.
Guten Tag.
Paul, es war früh. Sonntag früh oder war es Montag früh? Aber es war früh auf jeden Fall. Ich glaube, es war Sonntag früh. Und ich meine, ich hätte eine Träne in deinem linken Auge gesehen, als Alexander Zverev seinen Sieg klar gemacht hat gegen Stefanos Tsitsipas in Acapulco. Alles in allem, also wenn ich das Turnier so anschaue, eine sehr souveräne Woche vom Zverev. Hast du das auch so bewertet, im Nachhinein betrachtet?
Also, wenn, dann waren es Tränen der Müdigkeit.
Okay, gut.
Ich war schon ein bisschen, ich hing in den Seilen, das war eine harte Woche, aber das Adrenalin und natürlich das tolle Tennis, das wir dann gesehen haben, das hat dann sicherlich geholfen. Und natürlich die Stimmung auf dem Court. Dadurch, dass da wirklich wieder Fans in Acapulco im Estadio waren, dann hilft dir das natürlich auch mitten in der Nacht. Und für die Spieler war es auch besonders. Zverev und Tsitsipas haben das beide auch immer wieder betont, dass das ein ganz tolles Feeling war, dort zu spielen. Und souverän, ja, er gewinnt das Turnier ohne Satzverlust. Es gab trotzdem schon so ein paar kleine Hänger gegen Laszlo Cere. Die ersten 20, 25 Minuten, da hatte er Riesenprobleme, überhaupt in das Match reinzufinden. Und ein Tsitsipas oder ein Rublev in der Topform oder Karatsev, die hätten da kurz einen Prozess wahrscheinlich mit Zverev gemacht in dieser Phase. Aber nach 20, 25 Minuten ist er dann eingecheckt in die Partie und hat dann auch relativ locker gewonnen. Und gegen Tsitsipas hat er die ersten fünf Spiele, da war es ganz schnell 4-1 gestanden für Tsitsipas, hat er auch überhaupt keinen Stich gemacht gegen den Griechen. Und plötzlich hat er es an sich gerissen. Aggressive Courtposition, hatte eine sehr gute Länge in seinen Grundschlägen und das Niveau war wirklich hoch. Er hat fantastisch aufgeschlagen. Und was mir richtig gut gefallen hat die Woche, war das Transition Game. Er geht immer wieder entschlossen nach. Er sucht die Entscheidung da vorne am Netz, hat dann auch irgendwie das Zutrauen in den eigenen Volley und die Volleys waren wirklich vorzüglich. Und da muss man ihn dann auch mal loben. Und
wir loben ihn gerne.
Er hat sich total gut verbessert, hat dann am Ende zum Match aufgeschlagen und natürlich nochmal den Wackler bekommen. Tsitsipas hat das stark gemacht, aber der eine Doppelfehler beim Breakball, ich glaube mit 111 km/h ins Netz, das war so ja der Zverev, den wir auch in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt haben. Aber auch dann klasse sich davon erholt, einfach weitergemacht, im Tiebreak war er der klar Bessere und am Ende ist er der verdiente Sieger. Gratulation.
Sebastian, du hast mit ihm gesprochen, jetzt in Miami. Das, was ich mitgenommen habe aus dem Interview, das du geführt hast, er hat diesen, ist das ein hübscher Pokal, Sebastian, diese Birne, die er da bekommen hat, mir gefällt sie auf der einen Seite, aber er hat nur ein kleines Duplikat mitgenommen. Wie, in welcher Verfassung war er? Ich nehme an, er war in bester Stimmung. Der Zverev.
Ja, natürlich war der in bester Stimmung. Ne? Also, wenn du gerade erst gewonnen hast, nachdem du ohne Satzverlust durch ein Turnier marschiert bist und dann auch noch deinen Angstgegner, gegen den du die letzten fünf Matches verloren hast, im Finale schlägst und das relativ klar, dann bist du natürlich bester Stimmung. Außerdem bist du in der Sonne bei anderen Temperaturen als die wir hier haben. Insofern kann ich das verstehen, dass er in guter Laune war. Außerdem ist er gerade erst Papa geworden. Das wird auch nochmal seine Stimmung gehoben haben.
Nein. Moment. Ich lese hier wörtlich, auf Rat meiner Anwälte habe ich entschieden, mich zu meinem Privatleben nicht zu äußern. Das wäre schon spannend gewesen, Sebastian. Du hast ja auch die...
Das wäre spannend gewesen, aber wie gesagt, ich kann ihn ja nicht dazu vergewaltigen, was zu sagen. Und du hast ja nach seiner Laune und seiner Stimmung gefragt und die war locker und ganz easy, ganz. Er hat einen rundum glücklichen Eindruck gemacht, sagen wir mal so.
Ja, warum auch nicht? Nicht ganz glücklich und
wenn man. Muss ich noch zu Paul sagen, meine Volleys waren gestern auch hervorragend. Die haben nämlich gegen Düren 3-1 gewonnen und da waren Zuschauer in der Halle. Und ich habe also gestern Volleys gesehen, live vor mir auf dem Feld und habe die Zuschauer nicht nur auf dem Ohr gehabt, sondern ich war inmitten mittendrin in der Halle im ersten Spiel seit 13 Monaten in Deutschland, wo wieder Menschen in einer Halle sich Sport angeguckt haben.
Wird das für die Füchse, Sebastian, auch gelten oder war das jetzt nur mal ein Pilotprojekt?
Die Füchse haben, die spielen ja in derselben Halle, die haben dieses Pilotprojekt an die Volleyballer abgegeben und haben gesagt, das gönnen wir euch. Und das war, wie gesagt, jetzt eine einmalige Sache erstmal, ein Testlauf, wie das funktioniert. Es funktioniert sehr gut, es gab keinen einzigen positiven Test.
Und, ja, Moment, du meinst vorm Reingehen, also die haben sich selbst schnell getestet?
Genau. Vorm Reingehen alle 1000 Menschen, die in der Halle waren, inklusive der Mannschaften also, davon waren eben 800 Zuschauer und alle wurden vorher getestet. Die Mannschaften sind ja sowieso ständig, werden ja sowieso ständig getestet, aber diesmal alle Beteiligten mit einem Schnelltest und super gemacht und das war alles ohne Probleme und könnte für andere Sportarten auch ein Mittel sein.
Ja, so, zurück zum Tennis. Dort wird auch getestet. Die Spieler sind in einer Bubble in Miami. Aber ein Thema, wir haben es hier auch schon ab und zu mal angesprochen, Paul, das ist diese leidige Ranking-Geschichte. Alexander Zverev gewinnt, also in Acapulco, ist in der Weltrangliste immer noch hinter Federer. Jetzt könnte man sagen, naja, sagt halt nichts mehr dazu. Auf der anderen Seite, er wird halt ständig gefragt. Und dann hat Zverev sinngemäß gesagt, na, A, meine Meinung scheint ja niemanden zu interessieren. Und B, es gibt ja große Champions, deren Meinung schon interessiert. Das habe ich jetzt nicht vom Sebastian, sondern das habe ich ja aus dem anderen Portal raus. Jetzt habe ich ihn ja auch schon mal gefragt, live and in person. Wenn ihm das so ein Anliegen ist, dann bitte geh doch ins Players Council. Er ist noch ein junger Kerl, aber der Oshir Aliasim ist ja auch drinnen, weil nur im Players Council kann man etwas bewegen. Siehst du das auch so? Weil ich kann ja nicht als Spitzenspieler, als Weltklasse-Spieler, Zverev ist jetzt seit 8 Jahren, glaube ich, auf der Tour, oder seit mindestens 7, aber wahrscheinlich 8. Er kennt alle, er kennt alles und er weiß auch, wie das läuft. Ja, und wenn er etwas ändern möchte, dann muss er ins Players Council. Wirst du ihm diesen Rat geben beim nächsten Interview, Paul?
Ja, super, dass du es ansprichst, Jens. Also er hat es ja auch im Interview mit Sebastian, könnt ihr alle nochmal nachlesen auf bild.de. Hat er ja schon das nochmal ganz klar moniert. Ihr kennt alle, die Überschriften bei Bild, die waren natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen gewürzt, ne? Da war eine Schärfe drin. Und wir hatten ihn gestern bei Kurz Cross Spezial zu Miami auch nochmal in der Skype-Schalte live im Interview bei Moritz Lang und bei Patrick Kühnen. Und es war ihm nochmal ein ganz großes Anliegen, das nochmal genau zu erklären, also wirklich seinen Standpunkt dann nochmal deutlich zu machen und hat gemeint, also die Überschrift zu deinem Interview, Sebastian, war jetzt, Zverev legt sich mit der ATP an, hat er gesagt, ja, er will sich auf gar keinen Fall mit der ATP anlegen, aber er ist ja einer, der wirklich immer seine Meinung ganz offen kommuniziert, klar das ausspricht, was er denkt und in dem Fall fühlt er sich auf jeden Fall benachteiligt, deutlich und ich finde, er hat da auf jeden Fall einen Punkt und das, was du ansprichst, ja gut, der ATP Players Council ist jetzt erstmal gewählt. Felix Auger-Aliassime ist drin. Er sagt, ja, die Spieler vertrauen den gewählten Spielern erstmal. Er war jetzt mit Djokovic ja auch bei den Australian Open auf einer Linie. Ich glaube, die PTPA kommt für ihn nicht in Frage. Wenn dann der Players Council und vielleicht wird er sich bei der nächsten Legislaturperiode dann auch aufstellen lassen und dann hat er sicherlich auch gute Chancen. Aber ja, jetzt erstmal. Er und Rublev waren ja vor allem die Spieler, die vielleicht am meisten benachteiligt sind von den Top-Spielern, wenn es um die Ranking-Position geht. Und ich kann ihm da total folgen. Das macht ja auch was aus. Es ist ein Riesenunterschied, ob du gegen Djokovic bei einem großen Turnier, bei einem Grand Slam dann im Viertelfinale triffst oder erst im Halbfinale oder im Finale. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und jetzt wird dann Federer vorbeiziehen nach Miami, aber dass Federer noch vor ihm steht, der quasi ein Jahr kein Turnier gespielt hat oder jetzt nur Doha Matches gespielt hat, ja, das ist natürlich nicht fair. Das ist, also da bin ich komplett bei ihm und Andrei Rublev müsste auch besser positioniert sein im Ranking. Ja, war ganz interessant. Also ihm war das wirklich wichtig, da auch nochmal zu sagen, ich lege mich nicht mit der ATP an, aber ich will hier schon Missstände trotzdem offen ansprechen.
Und er sagt,
ja, aber wir hatten ja auch ein völlig anderes Thema. Bei uns ging es ja nicht um das Ranking. Bei uns ging es ja darum, dass die Spieler nicht, wie es Djokovic und er gefordert haben, alle Turniere an einem Ort austragen, solange Corona ist, sondern dass eben nach wie vor fröhlich durch die Welt geflogen wird und die ATP auf diese Geschichte, auf diese Vorschläge, die ja in Melbourne ausgesprochen wurden, überhaupt nicht reagiert hat. Die haben das einfach, Gras über die Sache wachsen lassen, so nach dem Motto, morgen sind sie alle aus Melbourne verschwunden, dann warten wir mal ab, ob sich noch einer meldet. Und natürlich haben die das dann einfach auf sich beruhen lassen, die ATP. Und um dieses Thema ging es. Es ging also bei uns ja nicht um das Ranking. Das Ranking ist eine völlig andere Sache.
Ja, also dass er mehr quasi das Gefühl hat, die Veranstalter werden von der ATP mehr geschützt
genau,
als die Spieler.
Genau. Er sagte eben, sie sollen sich eigentlich soll die ATP für die Spieler da sein, aber er hat das Gefühl, zurzeit sind sie mehr für die Veranstalter da. Und das bezog sich eben auf diese Geschichte, dass natürlich wahrscheinlich die Veranstalter Druck machen und sagen, sag mal, seid ihr bescheuert, ihr spielt alle an einem Ort, was haben wir dann davon? Wenn die alle irgendwo in einem Ort spielen, dann freut sich der eine Ort und der eine Veranstalter, aber wir gucken alle in die Röhre. Das hat er gemeint. Und da ist er eben der Meinung, das kann nicht sein, dass dann praktisch die Interessen von verschiedenen Veranstaltern über der Gesundheit stehen. Und die Gesundheit wäre nun mal besser in den Griff zu bekommen, wenn alle Spiele, alle Turniere an einem Ort stattfinden. Die können ja unterschiedlich heißen, die Werbung kann unterschiedlich eingespielt werden, man kann jede Woche einen neuen Namen auf den Court zaubern, das ist überhaupt kein Problem technisch. Aber naja, es wären eben alle in einer Bubble und in einem Ort und müssten nicht mehr fliegen.
Ja, Moment.
Aber was passiert mit den kleinen Turnieren?
Ja, und was passiert mit dem Fernsehen? Ja, das ist ja gleich das Nächste. Ja. Ich kann ja nicht beim Fernsehen, die brauchen ja auch die Zeiten, wenn alle Turniere in Australien stattfinden. Das passt ja für die europäischen Turniere von den Fernsehzeiten eigentlich überhaupt nicht. Und genauso andersrum, wenn die Bubble in Europa ist, interessiert das die Amerikaner und die Australier natürlich auch insofern wenig, als dass die ja überhaupt keine, ja, die haben ja keine Zugriff.
Das stimmt, hast du recht. Aber wie gesagt, wenn das Virus angeblich so gefährlich ist, dann stelle ich alles zurück. Das ist ja das Problem, was wir in Deutschland haben. Wenn das Virus so gefährlich ist, dann interessiert mich der Datenschutz überhaupt nicht. Ja, dann muss ich sagen, wir brauchen diese App mit allem drum und dran, mit allen Daten und dann steht die Gesundheit über allem und das Gefühl habe ich in Deutschland nicht und das ist auch die Geschichte jetzt beim Tennis. Wenn das so ist, dann muss ich sagen, okay, dann du kannst nicht alle glücklich machen, das geht nicht, schon aufgrund der Zeitzone, da hast du völlig recht, aber dann müssen eben ein paar Zeitzonen in die Röhre gucken und müssen sagen, okay, dann haben wir eben Tennis nur nachts und dann muss man eben gucken, wo ist das am sinnvollsten, dieses Turnier zu spielen, so, und dann geht man eben, keine Ahnung, in die Wüste, wo es das ganze Jahr heiß ist oder warm ist und macht es eben da, dann gucken die Europäer Tennis, aber die Amerikaner und die Australier in der Nacht, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, die Gesundheit steht über allem und in dem Sinne muss man entscheiden und nicht, ob danach irgendwie ein Turnierveranstalter oder ein Fernsehmarkt in irgendeinem Land da böse ist. Also tut mir leid, da muss man gucken, was wichtiger ist und das ist die Gesundheit.
Und hat er gesagt, wo er am liebsten spielen würde?
Nein, darüber haben wir nicht gesprochen.
Monte Carlo, glaube ich, weil da hat das nicht weit. da passt das Wetter auch ganz gut. Ja, jetzt ist bei diesem Turnier jetzt, ich habe gestern mit meinem Sohn ein bisschen geplaudert und also er fragt, wann geht Miami los, sage ich heute. Und er schaut sich ein bisschen den Spielplan an. Paul, ich weiß, Sky überträgt und ist auch toll, dass Sky das macht, aber es ist natürlich schon ein bisschen traurig, wenn man sieht, so ein paar Erstrunden-Matches, wo man sich denkt, boah, ey, und das soll ein Tausender-Turnier sein. Ich weiß, es geht nichts drumherum, man muss es so machen. Hast du Verständnis dafür, dass viele europäische Spieler gesagt haben, sie tun sich jetzt wegen eines Turniers, wegen vielleicht nur eines Auftrittes, diese Strapaz mit einer neuerlichen Bubble, weil in Miami sind die Spieler auch in der Bubble, tun sie sich nicht an?
Ja, klar. Das ist das Problem. Sebastian hat es angesprochen. Es sind immer noch mitten in Pandemiezeiten und ja, jeder Spieler, jeder Sportler muss für sich entscheiden, was ist das Beste. Und jede Situation ist dann anders. Und für manche Spieler ist das jetzt eine tolle Chance. Wir haben gestern, durfte ich kommentieren, Yannick Hanfmann hat gegen Steve Johnson gewonnen, steht jetzt in der zweiten Runde bei den Masters. Für den sind das natürlich tolle Weltranglistenpunkte. Das wird ihm jetzt einen Push geben. Ja, Natürlich müssen wir auch ganz klar ansprechen, da spielt auch das liebe Geld eine entscheidende Rolle. Der Einbruch in Miami, wenn wir jetzt aufs Preisgeld schauen, der ist ja Wahnsinn. Also das sind über, ich glaube, 75% weniger Preisgeld im Vergleich zu noch 2019, als Federer gewonnen hat. Ja, genau. Also, und natürlich wird das auch bei einigen Topspielern eine Rolle gespielt haben. Zusätzlich zu den Strapazen. Ja, und dann schützt natürlich auch das, kommen wir wieder zum Ranking-System, dadurch, dass man weiß, okay, ich habe dann vielleicht das Ergebnis, noch 50% von meinem Ergebnis von 2019 habe ich noch drinstehen bis zum nächsten Jahr. Ja, das schützt natürlich dann auch. Und dann steht die Sandplatzsaison in Europa vor der Tür und für viele Spieler ist es jetzt einfach dann eine strategische Entscheidung, hey, dann trainiere ich jetzt intensiv für Sand und Djokovic-Team. Und dann natürlich auch Nadal, die werden dann auf Sand in Monte Carlo wieder voll angreifen, bin ich mir sicher.
Ja. Okay, wir schauen uns natürlich dann mit allergrößter Freude an. Die gute Nachricht für dich, Sebastian, ist, deine Lieblingsspielerin, Angie Kerber, ist am Start. Und was ich ja besonders interessant finde, Sebastian, ihre Doppelpartnerin. Hast du gesehen, mit wem sie spielt?
Nein, du wirst mir das gleich sagen.
Ja, mit Sonja Kenin. Ja, fast. Simona Halep. Und aber ganz ein geiles Auftaktprogramm, weil erste Runde gleich gegen die Nummer 1, gegen Rena Sabalenka und Elise Mertens, von denen ich dachte, dass die haben doch nach den Australian Open gesagt, dass sie nicht mehr zusammen spielen werden. Jetzt sind sie dort an 1 gesetzt. Also man sollte sich in diesem Fall auch das Frauendoppel anschauen, weil das ist eigentlich, glaube ich, deine Traumpaarung. Halep und Kerber, Sebastian, da, was ginge da drüber? Kenin plus?
Kenin Georgi.
Kenin Georgi, okay, dann ist es gut. Okay.
Ja, und ganz kurz, Herrn Doppel auch lohnt sich heute. Wir haben heute unser Match of the Day, ist Alexander Zverev an der Seite von Tim Pütz gegen Marcel Granollers und Horacio Sebastos.
Sebastos, ja, schön. Ja, die haben
kann man sich gönnen, ja.
Die haben die das Turnier gewonnen? Nein, die haben Herbert Mahü, glaube ich, geschlagen und haben sie Acapulco, Acapulco hat... Ich weiß gar nicht, wer hat Acapulco?
Skupski.
Und der eine Skupski, bei allem Respekt, schaut aus, als ob er gerade aus dem Pub rausgekommen wäre und dort schon sehr, sehr lange drin gewesen wäre davor.
Das ist nicht ganz fair
und deswegen brechen wir die Big Show 501 an dieser Stelle auch ab. Danke, Sebastian. Danke, Paul. Das war's. Wir hören uns wieder in der Big Show nächste Woche, aber im Daily schon morgen.